Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Es sind so viele und die begrüße ich hier alle aus Ost-Berlin da. Also erstmal heißen wir die Ost-Berlinerinnen und Berliner herzlich in unserer Mitte willkommen.
Man kann es nicht fassen. Wir haben so viele Jahre dafür gewartet und jetzt können wir endlich mal rüber hin und her, wie wir wollen. Das ist toll.
Ich dachte, ich muss gleich auf den Kudamm gehen hier und sehen, was da los ist. Man kann das nicht verpassen.
Das Ostfernsehen hat ja nicht so konkret gesagt, dass man wirklich die Möglichkeit hat, so kurzfristig rüberzukommen. Aber im Westfernsehen hat man ja dann die ersten Bilder wahrgenommen und hat sich dann gefragt, Mensch, warum sitzt du denn noch hier rum? Jetzt musst du da einfach los.
Ein tolles Gefühl, die Sperren dazu passieren, so mit dem Auto. Und dann, ich habe mich also ein paar Mal im Kopf gefasst, ich fahre mit meinem Auto hier durch West-Berlin. Ja?
Das ist ein historisches Ereignis, das ist ein unglaubliches Gefühl.
Wir erinnern an den 9. November 1989. Heute vor genau 30 Jahren fiel die Berliner Mauer. 28 Jahre lang hatte sie Berlin geteilt. Und mit dem Fall der Mauer war auch das Ende der DDR eingeläutet. An diesem besonderen Tag senden wir eine Sonderausgabe des Wochenendjournals live vom Ü-Wagen am Brandenburger Tor in Berlin. Wir berichten über die Festlichkeiten in der Stadt, erinnern uns an 1989 und sprechen über die alte und vielleicht auch eine neue Teilung in Ost- und Westdeutschland mit dem ehemaligen DDR-Oppositionellen und letztem Außenminister der DDR, Markus Meckel, hier jetzt bei mir im Ü-Wagen. Herzlich willkommen, Herr Meckel.
Einen schönen guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ute Meyer. Einen schönen guten Morgen wünsche ich.
Der Winter war vorbei, du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus! Der Traum ist aus! Aber ich werde alles geben, was da Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass da Wirklichkeit wird.
Heute am 9. November, dem 30. Jahrestages des Mauerfalls, ist einiges los in Berlin. Schon die ganze Woche über läuft ein Festival mit verschiedenen Kulturevents zum Mauerfalljubiläum, mit Konzerten in der Gethsemane-Kirche bis zu Kunstperformances in der ehemaligen Stasi-Zentrale. Höhe und Schlusspunkt ist nun der heutige Tag und unsere Reporterin in der Hauptstadt ist unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak. Und die ist jetzt zu uns in den Ü-Wagen gekommen, der so circa 100, 150 Meter entfernt vom Brandenburger Tor steht. Frau van Laak, Sie waren ja gerade eben noch direkt am Brandenburger Tor für uns, das zur Mauerzeiten ja direkt an der Mauer stand und versperrt war und heute zum Festort wird. Was passiert da heute?
Also im Moment ist es noch ruhig. Gestern gab es die erste große Generalprobe. 17.30 Uhr geht es los. Es moderiert Anna Loos, die Bürgerrechtlerin Marianne Birtler wird sprechen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Dann Musik werden wir haben von den Zöllnern. Daniel Barenboim tritt auf mit der Staatskapelle. Gespielt wird die 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Später dann ein DJ West Bam und natürlich darf nicht fehlen ein Feuerwerk.
Und schon seit Beginn der Woche schwebt vor dem Brandenburger Tor so eine Art Teppich aus bunten Plastikbändern, so in lila, blau, gelb und pink. Der sieht so wie ein Baldachin aus. Was hat es damit auf sich, Frau van Laak?
Das ist ein Kunstprojekt, Visions in Motion heißt das, eine Idee des US-amerikanischen Künstlers Patrick Schön, eine Art fliegender Teppich, so muss man sich das vorstellen. 150 Meter lang, er schwebt seit Montag über der Straße des 17. Juni, also gleich hinter dem Brandenburger Tor, wo wir sind. Das sind 30.000 Botschaften aus der ganzen Welt. Also 30.000 Menschen haben geschrieben, was sie sich wünschen, was sie sich erhoffen. Da ist zum Beispiel auch jemand aus Hongkong dabei, der geschrieben hat, ich wünsche mir, dass Hongkong so frei wird, wie Berlin es jetzt ist. Das Ganze schrammt so ein bisschen scharf am Kitsch vorbei, ist auch ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, es passt zu diesem heutigen Tag.
Die Sachen am Brandenburger Tor sind aber ja auch nicht das Einzige. Die Show, was heute in Berlin zum Mauerfalljubiläum geboten wird, was passiert denn noch heute in der Hauptstadt, Frau van Laak?
Ja, wir haben an 7 Orten an der Stadt, 7 Orte, 7 Tage Open-Air-Ausstellungen. Hier am Brandenburger Tor natürlich, am Alexanderplatz, aber auch am Kudamm. Man hat auch West-Berlin mit einbezogen, was ich gut finde. Wir haben sprechende Fassaden, die wir gerade erleben können. Videoinstallationen an historischen Orten. Am Humboldt-Forum, da stand ja früher der Palast der Republik, der wird wieder den kann man wieder erleben, der wird wieder aufgebaut sozusagen. Wer eine App hat, die Mauer-App, kann sich visuell wieder hineinfühlen in diese Zeit und die Mauer wird wieder aufgebaut beispielsweise. Wir haben ein großes Kulturprogramm und Fotografien von Helga Paris in der Akademie der Künste am Pariser Platz, auch gleich hier um die Ecke.
Es läuft ja schon die ganze Woche über viel an Programmen. Es ist ja ein ganzes Festival zum Mauerfalljubiläum. Sie waren auch schon für uns unterwegs. Was hat Sie denn besonders beeindruckt?
Ich muss sagen, dass mich ein ganz kleines Ding besonders beeindruckt hat. Das habe ich mitgebracht. Das ist nämlich ein gelblicher Zettel, DIN A4 Zettel. Die Handschrift von Günter Schabowski ist da drauf, SED-Politbüro-Mitglied. Dieses Original, dieser Sprechzettel von der Pressekonferenz vom 9. November, der Zettel war verschollen. Keiner weiß, wo der war, ist wieder aufgetaucht. Vor 2 Tagen wurde er präsentiert im Tränenpalast neben der Friedrichstraße, dort, wo früher ein Grenzübergang war. Das heißt ja Tränenpalast, weil die Leute geweint haben, wenn sie sich wieder trennen mussten. Und den habe ich gesehen, das hat mich sehr beeindruckt, weil so ein kleiner Zettel hat die Welt verändert.
Ja, und jetzt liegt er in Kopie vor mir. Frau von Lack hat ihn mitgebracht. Ja, nach meiner Kenntnis ist das sofort, hat Schabowski damals gesagt. Dankeschön an Claudia van Laak, unsere Landeskorrespondentin in Berlin. Sie melden sich nachher nochmal von einem anderen Ort des Gedenkens und der Festlichkeit zum Jahrestag des Mauerfalls. Und bevor ich gleich mit meinem Gast in dieser Sendung, mit Markus Meckel spreche, möchte ich ein paar Erinnerungen an die Nacht vom 9. auf den 10. November einspielen. Ich habe mich mal durch das Archiv des Deutschlandradios gewühlt und so einige Reportagen gefunden.
Das ist der Kudammplatz aus allen Nähten. Ich stehe hier an der Kreuzung Joachimsthaler Straße. Die ersten Leute haben hier schon Freudenraketen in die Luft geschossen.
Die Atmosphäre ist spitze.
Man kann sagen, der Kurfürstendamm fest in Ostberliner Hand. Jede U-Bahn und jeder Bus bringt neue Leute.
Wir hatten das schon gesehen im Fernsehen, dass die ersten rüberkamen, sind ins Auto gesprungen, haben gesagt, wir fahren jetzt los, ganz egal was passiert. Ich habe mich also ein paar Mal an den Kopf gefasst. Ich fahre mit meinem Auto hier durch West-Berlin. Ja.
Es ist so, dass also wirklich jeder Trabi, jeder Wartburg, jeder Lader hier mit einem ganz, ganz großen Hallo empfangen wird.
Hier geht so fast gar nichts mehr. Der Strom ist nicht nur von Ost nach West, sondern auch von West nach Ost.
Man kann es nicht fassen. Wir haben so viele Jahre drauf gewartet. Wir wohnen genau am Checkpoint Charlie, 30 Meter davon. Und jetzt können wir endlich mal rüber, hin und her, wie wir wollen. Das ist toll.
Viele von ihnen stehen auf der Berliner Mauer, stehen oben auf der Mauer und klettern sogar drüber. Die, die drüben sind, die treffen sich drüben unter dem Brandenburger Tor mit anderen Leuten, mit den Leuten aus dem Osten, fassen sich an den Händen, tanzen rund um das Brandenburger Tor.
Ja, ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen.
Oben auf der Mauer sitzt ein junger Mann, hat einen Hammer in der Hand, hat einen Meißel in der Hand und klopft an der Mauer herum. Und alle die Stücke, die runterfallen, die werden aufgefangen von den Leuten, schon so eine Art Souvenir wird dort gesammelt.
Das Risiko geht man ein, sein Leben lang wurde mir das verwehrt und ich möchte das gerne sehen. Wenn die 5 Meter hoch gewesen wäre, wäre ich hochgeklettert auf alle Fälle.
Gar nicht.
Die Polizei hat alle Hände voll zu tun, den Verkehr auch zu regeln. Es gibt natürlich auch schon die ersten Bierleichen.
Die Menschen kommen in Gruppen mit Freunden, mit Familien, mit Kindern. Es ist wirklich eine unglaubliche Stimmung. Der Empfang durch die Westberliner, die hier am Grenzübergang wohnen, ist ausgesprochen herzlich.
Freundlich und hat uns am Checkpoint Charlie eingeladen, hat gesagt, er will uns mal den Kudamm zeigen. Und sind wir eingestiegen. Um 10:30 haben wir seine Tagesthemen gesehen. Meine Frau war schon im Nachthemd, haben wir uns angezogen, sind runtergegangen und sind
um halb eins haben sie uns
durchgelassen durch den Checkpoint, ohne Stempel, ohne Wald.
Die Polizei ist ruhig, die Westberliner Polizei steht dort, guckt sich das Ganze an, lacht, ist freundlich. Und wie gesagt, die Ostberliner Vorbus, die stehen auch rechts und links, anscheinend dort, da wo noch Fallen sind an der Mauer, in den Zwischenräumen, damit dort keiner hingeht. Aber grundsätzlich der Weg über die Mauer unter dem Brandenburger Tor Richtung unter den Linden ist frei.
Eine Frage noch an alle hier. Wie sieht es aus? Feiert ihr noch bis morgen früh?
Ja, und Kanzlerin Angela Merkel hat mal erzählt, dass in dieser Nacht sie auch rübergegangen ist und irgendwann mit einem Dosenbier in der Hand in einem Westberliner Wohnzimmer saß. Ich wende mich jetzt meinem Gast in dieser Sendung zu, Markus Meckel. In der DDR Oppositioneller, ehemals Pastor, Mitbegründer der Ostsozialdemokraten und letzter Außenminister der DDR im Jahr 1990. Herr Meckel, wie haben Sie denn den Abend des 9. November 1989 erlebt?
An diesem Abend
saß ich zusammen mit Willy Polt und einigen anderen, die wir in Magdeburg vorbereiteten, die regionale Gründung der Sozialdemokratischen Partei. Wir hatten diese Partei am 7. Oktober illegal gegründet mit 40 Leuten in der Nähe von Berlin. Und dann an diesem Wochenende waren ja viele Demonstrationen, einerseits die offiziellen, 40. Jahrestag der DDR, Gorbatschow war da, viele internationale Gäste und parallel dazu dann viele, die auf die Straße gegangen waren und protestierten. Und da hat übrigens, haben die Sicherheitskräfte noch Gewalt angewandt. Das heißt, das war von Seiten der Demonstranten friedlich, von Seiten der Sicherheitskräfte durchaus blutig und viele Hunderte, über 1000 Verhaftete allein in Berlin. Als dann der 9. Oktober war, waren ja, und das ist ja allgemein bekannt, in Leipzig 70.000 Menschen auf den Straßen. Ich selber habe es in Magdeburg erlebt, da waren wir im Magdeburger Dom, vielleicht 5.000 bis 10.000. Und dann kam bei dem Friedensgebet ein junger Mann und sagte, ich möchte und bitte darum, dass ich meinem Vater heute nicht begegne. Der gehörte nämlich zu den Kampftruppen, die unten an der Elbe unter dem Dom standen und sagte, wenn wir uns begegnen, gibt es ein Blutbad. Dieses Gebet wurde erhört. Das heißt, wir trafen uns nicht, auch nicht nur in Magdeburg, auch in Leipzig, es wurde nicht geschossen. Von diesem Tag an, zwei Tage schon nach der Parteigründung, war ich persönlich sicher, vielleicht naiv, aber ich war sicher, wir schaffen es mit der Demokratie in der DDR. Und damit wiederum hatte die Mauer schon für mich ihren Schrecken verloren, weil klar war, zwischen zwei demokratischen Staaten, die Mauer, das ist absurd, aber ich dachte, eins nach dem anderen, jetzt kümmern wir uns um die Demokratie und dann kümmern wir uns um die anderen Fragen, denn Europa war in Bewegung. Und als ich an dem Abend nach Hause kam, von diesem 9. November, nach dieser Vorbereitungssitzung und die Bilder sah im Fernsehen, sagte ich ganz nüchtern zu meiner Frau, jetzt wird alles schwieriger, weil klar war, jetzt ist es, das Nacheinander ist weg, jetzt geht der Prozess der Demokratisierung, die deutsche Einheit liegt auf dem Tisch und jetzt wollen, ja jetzt müssen viele mitreden und das machte natürlich den Prozess sehr viel komplexer und schwieriger.
Markus Mecke war das. Wir werden im Laufe der Sendung noch weiter Gelegenheit haben, über diesen komplexen Einigungsprozess zu sprechen und auch Bilanz zu ziehen heute, 30 Jahre danach. Markus Mecke ist mein Studiogast, DDR-Oppositioneller, SPD-Mitglied und Initiator der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Der 9. November 1989, der Tag des Mauerfalls, war für meinen Kollegen Henry Bernhard gar nicht mal der wichtigste Tag im Jahr 89. Er ist in der DDR aufgewachsen, heute unser Landeskorrespondent in Thüringen und hat im Oktober 1989 bei den großen Demonstrationen gegen das SED-Regime mitgemacht. Für uns hat er noch mal in seinen Erinnerungen gekramt.
Ja, irgendwo in diesen Schubladen hier. Hier, die Kiste. DDR. Fotos.
Ich habe ziemlich viel aufgehoben damals, weil die Zeit eine ganz besondere war. Ich war 20, hatte gerade mit dem Studium in Dresden begonnen und das Land um uns bebte. Ich erinnere mich an den 7. Oktober 1989. Am Abend saß ich im Studentenwohnheim am Tisch und las. Meine Freundin schlief schon. Plötzlich hielt eine Straßenbahn direkt vor meinem Fenster. Dort war keine Haltestelle. Ich schaute neugierig hinaus und sah einen Demonstrationszug vorbeikommen, der die ganze Straße einnahm. Schließt euch an, wir brauchen jeden Mann, riefen sie. In meiner Erinnerung bin ich gleich durchs Fenster nach draußen, das Zimmer lag im Erdgeschoss. Jedenfalls habe ich mich eingereiht. Ich war zuvor immer mitmarschiert, wenn ich gerufen wurde. Bei den Pionieren in der FDJ, der GST, bei der Armee. Nicht freudig, aber auch ohne Widerstand. Mein Sprung aus dem Fenster konnte nur eines bedeuten, dass ich das nicht mehr wollte.
So, und dann war da noch diese Mappe hier. Demonstration in Dresden, 7. Oktober 89. Schätzung 10.000 Leute, Fragezeichen. Und hier habe ich alle Sprechchöre aufgeschrieben, die wir gerufen haben. Wir bleiben hier, Reformen wollen wir, neues Forum, keine Gewalt, Demokratie, Gorbi hilf, keine Angst, Perestroika auch bei uns.
Ich kann mich noch gut an die Situation erinnern. Es war inzwischen spät abends. Uniformierte rückten auf uns vor und prügelten auf die, die nicht wegrannten.
Unsere Kampfgruppe, die uns gegenüber aufmarschiert war, haben wir gerufen: Vater, schlag uns nicht, Bruder, schlag uns nicht, schämt euch, alle macht dem Volk. Die Internationale haben wir gesungen: Macht auf, Verdammte dieser Erde.
Ich hatte Angst, so wie sicher alle. Wer wusste, ob sie schießen würden? Aber auch die Aussicht, in einem Stasi-Knast zu landen, war nicht rosig. Irgendwie löste sich die Demonstration dann auf. Am nächsten Tag ging es weiter. Es gab das Gerücht, dass am Terrassenufer an der Elbe eine Versammlung des neuen Forums stattfinden sollte. 15 Uhr. Viele Menschen standen dort rum und es sprangen unzählige Uniformierte von den grünen Lastwagen. Sie machten den Fehler, uns alle in eine Richtung abzudrängen. Und schon gab es einen Demonstrationszug. Wir liefen stundenlang durch Dresden, bogen immer ab, wenn Uniformierte auftauchten. Es wurden schließlich Tausende. Aber noch viel mehr standen tatenlos hinter den Gardinen. Nach ein paar Stunden des erfolgreichen Ausweichens kreisten Uniformierte uns auf dem Fetscherplatz ein. Manche setzten sich auf die Straße und ließen sich prügeln und verhaften. Ich rannte, versteckte mich mit ein paar anderen in einem Hauseingang. Als die Polizei weg war, kamen wir vorsichtig wieder raus und demonstrierten weiter. 20, 30 Leute vielleicht. Erstmal auf dem Bürgersteig, nur bei Grün über die Straße. Dann, binnen weniger Stunden an diesem 8. Oktober, wurden wir wieder mehr. Tausende. Man konnte von einer Elbbrücke aus das Ende des Demonstrationszuges auf der nächsten Elbbrücke sehen. Am Abend kesselte uns die Polizei in der Prager Straße ein, ausgerüstet mit Hunden, Helmen, Schlagstöcken, Schilden. Wir setzten uns hin, viele zündeten Kerzen an, sangen. Irgendwann stellten die Polizisten ihre Schilde ab. Deeskalation.
Weil zwei Pfarrer, darunter der Richter,
Frank Richter, bis heute in Sachsen politisch enorm aktiv,
damals noch katholischer Kaplan, mit der Polizei gesprochen haben. Das war ein Wahnsinnsgefühl, dass es plötzlich Gespräche gab zwischen Menschen, die was ändern wollten, und der Staatsmacht.
Am Ende trat eine Gruppe Freiwilliger zusammen, später die Gruppe der 20 genannt, die am nächsten Tag mit dem SED-Oberbürgermeister sprechen sollte. Unsere Forderungen unter anderem:
Was habe ich hier? Recht auf freie Meinungsäußerung, Reisefreiheit, Pressefreiheit, Recht auf zivilen Wehrersatzdienst, das habe ich reingerufen, das weiß ich noch. Freie Wahlen unter UNO-Beobachtung, Legalisierung des neuen Forums, Demonstrationsrecht. Ja, da war richtig was in Bewegung.
Das Gespräch mit dem Oberbürgermeister Berghofer kam wirklich zustande. Aber viel wichtiger war die große Demonstration am nächsten Abend in Leipzig, wo viele ein Blutbad befürchteten. Es blieb aus.
Erinnerungen vom 7. und 8. Oktober 1989 in Dresden von unserem Landeskorrespondenten Henry Bernhard. Mein Gast hier im Ü-Wagen an der Ebertstraße in der Nähe des Brandenburger Tors in Berlin ist Markus Meckel, ehemaliger Bürgerrechtler, ehemaliger Pastor in der DDR. Herr Meckel, der Mauerfall, die Wende, das alles ist ja eine Folge der friedlichen Revolution in der DDR, von mutigen Menschen, die damals gegen das diktatorische Regime auf die Straße gegangen sind. Wird dieser Anteil der friedlichen Revolutionäre aus Ihrer Sicht eigentlich ausreichend gewürdigt?
Also ich denke, dass jetzt 30 Jahre danach dies durchaus immer wieder ja deutlich gemacht wird. Was mir fehlt, ist der internationale Kontext. Denn man kann diese friedliche Revolution in der DDR nicht anders verstehen, als wenn man auch das in den Blick nimmt, was in Polen passiert war. Da war schon der runde Tisch am Anfang des Jahres. Da gab es dann schon die erste halbfreie Wahl als Ergebnis des runden Tisches. Seit August Tadeusz Mazowiecki als Ministerpräsidenten, ein nicht kommunistischer Ministerpräsident im kommunistischen Block, das war doch überwältigend. Dann gab es in Ungarn, die Reformkommunisten, die sich nach Westen gewandt hatten, die
würden
plötzlich
Sie sagen,
die Mauer öffneten.
Die DDR-Bürger haben sich dadurch ermutigt gefühlt?
Ich denke schon, dass dies eine große Ermutigung war. Wobei für viele die Oppositionellen, also für uns war eher Polen die Perspektive, dass man sagte, da nehmen die es selbst in die Hand, die nehmen die Verantwortung für die eigene Wirklichkeit wahr. Und für viele, die einfach nur noch raus wollten, weil sie überhaupt nichts mehr erhofften, für die war dann Ungarn die Perspektive. Über den Sommer hinein sind mehr als 50.000 Menschen weggegangen.
Die Ausreisewelle.
Und dann gab es die Leute, die nach Prag gingen und dann sogar noch, man ging nach Polen, um in den Westen zu kommen. Das war dieser Aufbruch und beides gehört zusammen. Und dann gehört natürlich zusammen, dass Menschen eben ja nicht nur auf die Straße gegangen sind, sondern es gab Organisationen, die sich gründeten. Das heißt, das Neue Forum, wir gründeten die Sozialdemokratische Partei, andere Bewegungen, demokratische Initiativen, die dann durch den Druck der Straßen akzeptiert wurden und werden mussten am Ende von der SED als Gesprächspartner, um einen friedlichen Übergang zu organisieren.
Herr Meckel, es gibt ja heute die Debatte, ob die DDR ein Unrechtsstaat genannt werden sollte. Einige Politiker, zum Beispiel Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern oder Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen, sagen, nein, diese Bezeichnung sollte man nicht verwenden. Das würde die Lebensleistung der DDR-Bürger in den Schmutz ziehen. Sie waren Widerständler, sie waren so mutig, sind auf die Straße gegangen gegen das Regime, das sie nicht mehr wollten. Wie blicken Sie auf diese Debatte um den Unrechtsstaat? Staat DDR.
Also einmal ist doch völlig klar, dieser Staat war eine Diktatur und das ist übrigens auch der präzisere Begriff. Und das wird weder von Frau Schwesig noch von anderen in irgendeiner Weise bestritten. Das muss man festhalten und deshalb gilt es auch, dies aufzuarbeiten, wie dies sozusagen in das Alltagsleben und die Strukturen das Leben jedes Einzelnen bestimmte. Der Begriff Unrechtsstaat ist unpräzise, weil keiner so richtig weiß, was damit gemeint ist. Manchmal ist es als Kampfbegriff gemeint. Wenn damit gemeint sei, dass alles, was in der DDR Unrecht war, dann ist das falsch. Natürlich, weil da müsste man auch alle Ehen auflösen, das ganze Zivilrecht, jeder Verurteilte, auch jeder Kriminelle, das wäre alles Unrecht gewesen. Das kann natürlich nicht sein. Wenn man ihn definiert, dass ein Unrechtsstaat ein Staat ist, in dem das Regime, weil es keine Gewaltenteilung gibt, in die Justiz hineinwirkt. Und das war der Fall. Das war der Fall in der DDR, das war übrigens auch der Fall beim Nationalsozialismus. Insofern sind beides Unrechtsstaaten, aber dann muss man es auch so klar definieren.
Markus Meckel, Ratsvorsitzender der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Allzu hart sind brechen, die allzu spitz sind stechen und brechen ab sogleich und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du es hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid. Doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenzeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken schon vor dem großen Streit. Schon vor dem großen Streit. Lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir.
Sie hören das Wochenendjournal heute live vom Ü-Wagen am Brandenburger Tor anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls. Und bei mir im Ü-Wagen zu Gast ist Markus Meckel, der Ratsvorsitzende der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Herr Meckel, wir haben gerade eben über die Rolle von Widerständlern in der DDR gesprochen, über die Debatte rund um den Unrechtsstaat DDR. Sie haben diese Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die bis heute besteht, initiiert, sind dort als Ratsvorsitzender auch noch beteiligt. Wie weit ist diese Aufarbeitung des SED-Unrechts heute gediehen?
Aufarbeitung ist nie ein für alle Male beendet, weil natürlich eine Generation nachwächst und weil dies ins öffentliche Bewusstsein gehört. Es gibt eine ganz große Bereiche der Forschung, aber zum Beispiel der Einigungsprozess, der ein Verhandlungsprozess zweier deutscher demokratischer Staaten war, ist wenig erforscht. Da gibt es keine Literatur dazu. Gerade über die ostdeutsche Regierung, die ja eine der beiden Vertragspartner war. Und so, das war alles sehr kompliziert. Also es gibt nach wie vor Forschungsdefizite. In Bezug auf die Opfer hat glücklicherweise der Bundestag jetzt einige Verbesserungen geschaffen. Aber es gibt zum Beispiel noch ein großes Defizit, wenn es um Leute gibt, die in Haft waren. Da gibt es für Opfer der NS-Zeit, die im KZ waren oder anderes, das Prinzip, dass man sagt, Gesundheitsschäden müssen nicht nachgewiesen werden, dass sie daher kommen, weil man das ja nach Jahrzehnten oft gar nicht weiß, sondern die Beweislast muss nur sein, wenn es so nicht ist, ansonsten nimmt man es einfach an. Das ist nach wie vor bei Opfern der DDR nicht der Fall und das ist eine große Last für diese Opfer. Also hier die Umkehr der Beweislast für Opfer der SED-Diktatur ist eine große Forderung, die bis heute nicht erfüllt ist. Wir haben kleine andere Opfergruppen, etwa Ausländer in der DDR, die Mosambikaner, die hier als Vertragsarbeiter waren, die haben sich Rentenansprüche verdient. Und bis heute haben sie, nur ein Teil von ihnen, diese bekommen. Das heißt, hier genau hinzusehen und sehen, was kann man konkret hier noch auch tun, um Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, da muss noch mehr passieren.
Dankeschön. Soweit Markus Meckel, Ratsvorsitzender der Stiftung der Aufarbeitung, zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Wir feiern 30 Jahre Mauerfall. Heute ist der Stichtag. Und vor 30 Jahren, in der Nacht vom 9. auf den 10. November und in den Tagen danach, stürmten Ostberliner die geöffneten Grenzübergänge und kletterten auf die Mauer, den sogenannten antifaschistischen Schutzwall, Symbol der gewaltsamen Teilung Deutschlands. Und während die ersten Berliner freudetrunken auf der Mauer standen und Zementbröckchen rauskloppten, haderte mein Kollege Christoph Richter noch, ob er in seine alte Heimat Ostberlin fahren sollte. Hier ist seine Erinnerung.
Knut, du erinnerst dich noch? 9. November, ich war irgendwie arbeiten, kam nach Hause und irgendwann klopft es an meiner Tür und du sagst, hey, komm, die Mauer ist gefallen, wir müssen nach Berlin fahren. Und ich sage, hey, das können wir nicht so einfach tun, das ist ziemlich unprickelnd. Ich bin abgehauen, habe die Armee total verweigert, wusste nicht, was dann passiert an der Grenze. Und du hast aber gesagt, müssen wir trotzdem machen, warum eigentlich?
Naja, ich habe das natürlich zuerst mit dir verbunden, weil du natürlich von da gekommen warst und sozusagen der Bote aus dem anderen Universum warst.
Knut Ebeling ist heute Professor für Medientheorie an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee. Damals lebten wir in Hamburg. Er war Gymnasiast, ich habe als Buchhändler gearbeitet. Knut treffe ich nach Jahren an der Bernauer Straße in Berlin-Prenzlauer Berg wieder. Dort, wo noch ein Stück der Mauer steht, dort, wo die Teilung Berlins wenigstens museal noch erhalten ist.
Es ist natürlich so, dass einen so ein Ort wie jetzt die Bernauer Straße irgendwie dann immer noch berührt und auch irgendwie anders berührt, wenn man diesen Moment irgendwie miterlebt hat, nämlich den Wegfall der Mauer.
Kennengelernt habe ich Knut noch in Ostberlin über eine westdeutsche Kirchengemeinde. Später, nachdem ich in Hamburg gestrandet bin, war es Knuts Familie, die mir Unterschlupf bot. Daraus entstand eine Freundschaft und Verbundenheit. Aufgrund meiner Flucht und der Tatsache, dass ich Mitte der 1980er Jahre in der DDR die Armee total verweigert hatte, war ich in der DDR, wenn man so will, zum Staatsfeind geworden. Ein Besuch in der Ex-Heimat war daher unmöglich. Und wenn ich von Hamburg nach West-Berlin wollte, konnte ich nur per Flugzeug reisen. Jetzt, im November 1989, einfach mal mit dem Auto auf der Transitautobahn durch die DDR zu fahren, um beim Mauerfall in Berlin mit dabei zu sein. Undenkbar. Doch Knut überredete mich.
Ich erinnere mich sehr gut daran, dass wir dann schlussendlich gefahren sind. Ich dich dann wohl irgendwie überzeugt habe, dass das irgendwie eine ungefährliche Aktion ist, die man einfach so machen kann und die wir jetzt unbedingt machen müssen.
Aber wissen konntest du es ja auch nicht.
Naja, als jetzt, sage ich mal, Wessi hatte man ja so nicht die Idee, dass das irgendwie gefährlich sein könnte.
Eingeklemmt sitze ich am 9. November spätabends in einem klapprigen Auto. Je näher wir uns aber auf der A24 von Hamburg kommend, dem früheren Grenzübergang Gudow-Zarrentin nähern, umso nervöser bin ich. Mein Zustand pendelt anfangs zwischen Trance und Panik. Später rast mein Herz nur noch. Es kreisen die Gedanken wirr im Kopf. Lässt man mich passieren? Schickt man mich zurück? Oder werde ich mich am Ende in einer Zelle wiederfinden, während andere in Berlin den Mauerfall feiern? Aber
die haben dich da einfach durchgelassen. Die haben uns alle durchgelassen. Wir waren ja so 5 Leute in einem Wagen, glaube ich.
In so kleinen Golf.
In einem Fiat Panda oder was?
Nach nur 3 Stunden stehen wir, mein Kumpel Knut Ebeling und ich, nachts am Brandenburger Tor und oben auf der Mauer. Mit Blick in Richtung Ost-Berlin, in der Ferne schimmert das Rote Rathaus und der Fernsehturm. Von der Mauer herab konnten wir in den Todesstreifen und den Grenzern, die nur noch hilflos waren, in die Augen schauen.
Erstmal aufgekratzt, bedeutsam, aber man konnte es auch nicht so wirklich einschätzen. Also ich konnte es nicht. Ich war ein Abiturient, der nichts Historisches erlebt hatte, der mal guckt, was da so los ist und ja.
In den Osten gegangen bin ich in der Nacht des Mauerfalls nicht. Zu groß war die Angst, dass sich die Mauer hinter mir wieder plötzlich hermetisch schließt. Mit der DDR hatte ich persönlich abgeschlossen. Damit wollte ich nichts mehr zu tun haben von dem System, das mir die Zukunft komplett verbaut und verrammelt hatte. Das Abitur konnte ich nur auf dem 2. Bildungsweg machen. Zum Studium hat man mich erst gar nicht zugelassen, wegen der Armee-Totalverweigerung, wegen Renitenz, weshalb die Stadtsicherheit auch einen Operativvorgang über mich angelegt hatte, Titel Aussteiger. Die DDR war für mich der Inbegriff von Spießertum. Draußen gibt's nur Kännchen, sie werden platziert und Plaste und Elaste aus Schkopau. Das Leben war am Ende nur noch Stillstand. Ende der 1980er Jahre bin ich deshalb aus der DDR abgehauen, wollte das Leben in vollen Zügen genießen und landete in Hamburg.
Das Einzige, was ich da sagen kann, dass du für mich da irgendwie eine wichtige Figur warst. Weil du warst natürlich die Person, der Freund, der aus der DDR weggegangen war. Du warst der Mensch aus dem anderen System, so ein bisschen wie ein Außerirdischer.
Der 9. November 1989, das war eine Nacht des Lächelns, der Freude und des Umarmens, so wie es Berlin und das Land nie wieder erlebt hat. Eine Party, ein historischer Moment, den ich niemals missen will.
Erinnerungen meines Kollegen Christoph Richter, heute unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt. Es gab in der DDR eine Jugend- und Subkultur, deren Vertreter sich mehr Freiheit gewünscht haben. Meine Kollegin Silke Hasselmann ist heute unsere Landeskorrespondentin für Mecklenburg-Vorpommern. Zu DDR-Zeiten war sie Moderatorin des Jugendradios der DDR, DT64. Und da ist sie zu einiger Berühmtheit gelangt.
Wir schreiben den 18. Oktober 1989 und ich bin seit 10 Monaten und 18 Tagen beim Sender Stimme der DDR tätig. Also eigentlich weitgehend untätig, weil strafversetzt. Ich bin 24 Jahre alt, wohne mit Freund und Kind in einer 2-Raum-Altbauwohnung in Berlin-Friedrichshain. Ich gehöre weder einer Partei noch einer Oppositionsgruppe an. Die Staatssicherheit hat mich bis dahin nie angesprochen und wird es auch danach nicht tun. An diesem Oktoberabend also läuft der Fernseher und ich höre Egon Krenz sagen:
Wir haben in den vergangenen Monaten die gesellschaftliche Entwicklung in unserem Lande in ihrem Wesen nicht real genug eingeschätzt.
Mit wir meint Egon Krenz das SED-Politbüro, das an diesem Tag den Greisen Erich Honecker stürzte. Nun ist Krenz der neue Staats- und Parteichef. Ein Mann, der auch schon seit vielen Jahren in den höchsten Machtgremien saß und bis dahin nie als Reformer aufgefallen war. Ich sehe dessen Erklärung übrigens in Dresden, wo ich Freunde besuche. In der Berliner Redaktion vermisst mich ohnehin niemand. Ich habe offiziell noch immer Mikrofonverbot, darf weder moderieren noch Leute interviewen. Wie es dazu kam, ist nachzuhören in einer Deutschlandfunksendung von 2009 über jenen Radiosender, zu dem ich ab Mitte der 80er Jahre eigentlich gehörte.
Silke Hasselmann inspiziert den runtergekommenen Sendekomplex des DDR-Rundfunks an der Nalepa-Straße in Berlin-Oberschöneweide. Als hier fast alles noch seinen sozialistischen Gang zu gehen schien, hatte Silke Hasselmann am 19. November 1988 die Nachmittagssendung von Jugendradio DT64 zu moderieren.
Ich bin
von zu Hause los.
Ich höre mich erzählen, wie ich auf dem Weg zum Sender in der Straßenbahn eine kleine Zeitungsnotiz darüber las, dass das DDR-Postministerium den Vertrieb der sowjetischen Zeitschrift Sputnik einstellen werde. Diese jahrelang total uninteressante Monatszeitschrift druckte im Zuge von Perestroika und Glasnost erstmalig kritische Artikel über den Stalinismus. Und das war zu viel für die DDR-Parteioberen. Doch ich dachte, ich könnte nun unmöglich 6 Stunden lang live moderieren, ohne dieses Sputnik-Verbot irgendwie anzusprechen. Ja, es ging los kurz nach 13 Uhr. Die Nachrichten waren vorbei. Ich habe dann Musik einspielen lassen von 6ix Sputnik. Dann habe ich eine kurze Ansage gemacht, erzählt, was ich in der Zeitung gelesen habe und habe dann so ein bisschen verklausuliert gesagt, dass heute an diesem Samstag ein Sputnik abgestürzt sei, in der Hoffnung, die Leute würden verstehen, was gemeint ist. Vorher hatte ich schon einen zweiten Song genau auf eine Stichzeile einstellen lassen, und sodass mein Schlusskommentar war, am Mikrofon Silke Hasselmann mit. Und dann ging Pankow los, Aufruhr in den Augen. Ein Zwergenaufstand, aber immerhin. Weil kein Anruf kam, machte ich weiter und wurde immer direkter, wie auch Chefredakteur Klaus Schmalfuß später beim Hören des Sendemitschnitts bemerkte.
Leider können wir uns ab sofort in einer Zeitschrift weniger informieren. Aber
natürlich gab es großen Ärger, vom Komitee bis zum ZK hin, wie ist das möglich? Es stand damals nun die Frage, also die hätte im Rundfunk nichts mehr zu suchen. Ich habe auch darüber dann lange nachgedacht und dem Vorsitzenden vorgeschlagen, man sollte doch die Silke ein bisschen zur Stabilisierung ihrer Haltung und so weiter in eine Redaktion schicken, die sehr linientreu wäre.
Nur 2 befreundete Kollegen halten offen zu mir, die meisten anderen ducken sich weg oder sind sogar richtig sauer auf mich. Sie fürchten um den Bestand der kleinen journalistischen Spielräume und Spielwiesen, die DT64 von Partei und Staat zugestanden werden. Ab 1. Januar 1989 bin ich der linientreuen Politredaktion von Stimme der DDR zugeteilt, so die spöttische Umschreibung. Ich treffe dort auf viele stramme Genossen, einige nachdenkliche Kollegen und vor allem auf viele Absurditäten. So soll ich Westpresse lesen, denn der Sender Stimme der DDR richtet sein Programm speziell an BRD-Hörer und da müsse ich mich mit der Presse des Klassenfeindes auskennen, heißt es. Bei DT64 hätte ich das nie gedurft. Und nun höre ich also am 18. Oktober den neuen Partei- und Staatschef Egon Krenz nach der Politbürositzung im Fernsehen sagen:
Mit der heutigen Tagung werden wir eine Wende einleiten.
Keinen Monat später fällt die Mauer und sie bleibt offen. Die politische Windrichtung ändert sich rasend schnell und interessanterweise sind es jetzt ausgerechnet die ehemals linientreuesten Kollegen, die sich nun einen Monat vor Ablauf des Strafjahres für meine sofortige Rehabilitation aussprechen.
Erinnerungen von unserer Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Sie hören das Wochenendjournal im Deutschlandfunk und bei mir im Ü-Wagen in der Nähe des Brandenburger Tors sitzt immer noch Markus Meckel, zu DDR-Zeiten ein engagierter Christ und Oppositioneller, Begründer der Ostsozialdemokratie. Herr Meckel, wenn wir uns diese Geschichten anhören, der Kollegen von diesen Schikanen und Bevormundungen, es gibt Stimmen, die sagen, die Ostdeutschen müssen sich endlich ihrer Geschichte stellen und nicht länger die DDR verklären. Wie sehen Sie das?
Das stimmt natürlich, aber es stimmt natürlich nicht nur für die Ostdeutschen, sondern es geht darum, dass wir überhaupt begreifen in Deutschland, dass die DDR ein Teil der deutschen Geschichte ist und nicht nur eine Sondergeschichte. Für viele Westdeutsche erscheint es immer noch so, als ginge die deutsche Geschichte bis 1945, dann geht sie im Westen weiter und ab 1990 dann wieder gemeinsam. Und im Osten gibt es diese Sondergeschichte für die DDR-Bürger, um die sie sich mal kümmern sollen, dass sie die richtig beurteilen. Richtig ist in meinen Augen, dass die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wir eine geteilte deutsche Geschichte hatten, wo jeder der beiden deutschen Staaten, übrigens auch im Westen, gar nicht verständlich ist ohne den Bezug aufeinander, ohne natürlich auch den Bezug zur jeweiligen Vormacht, aber gerade dieser Bezug aufeinander ist zentral. Da gab es natürlich die zentrale Differenz von Diktatur und Demokratie, aber auch in der Demokratie der Bundesrepublik war nun mal nicht alles rosa. Und da muss man auch kritisch hingucken. Natürlich war die DDR eine Diktatur und das muss bewusst werden und das erfordert dann natürlich auch eine Herausforderung für den Westen, sich dieses bewusst zu werden, wie weit man das immer wirklich gesehen und anerkannt hat. Dann haben wir die Ost- und Ostpolitik von Willy Brandt und der sozialdemokratischen Kanzler gehabt, die dann, obwohl sie erst dagegen waren, dann auch ja von Kohl durchaus fortgesetzt worden ist. Das heißt, hier müssen wir die gesamtdeutschen Zusammenhänge stärker in den Blick nehmen und natürlich den Diktaturcharakter bis in den Alltag hinein uns bewusst machen.
Herr Mecke, was glauben Sie, ist der Hauptgrund für den neuen Frust, der jetzt wieder im Osten wächst? Ist es die mangelnde Aufarbeitung der eigenen Geschichte oder ist es die Frustration über diese westliche Arroganz, Ignoranz?
Also man muss schon sagen, nehmen wir einfach den Prozess der deutschen Einheit. Was wir da immer in Gedenkreden in 30 Jahren gehört haben, war dann so, dass man sagte, okay, die Menschen auf der Straße, die waren mutig, konnten immerhin zwei Schilder schreiben. Dann hat die SED die Mauer geöffnet und dann kam Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit, und hat das alles gemacht. Das ist nicht die Geschichte, die ich für realistisch halte. Nach meiner Interpretation gab es eine friedliche Revolution im Osten, die man nicht von außen machen konnte. Dann gab es die Übergangssituation des Runden Tisches, wo unter dem Druck der Straße die neuen demokratischen Initiativen und Parteien den Weg, den Übergang aushandelten zur freien Wahl. Dann gab es die frei gewählte Regierung, die die notwendigen Verhandlungen geführt hat. Das heißt, es war ein Verhandlungsprozess, diese deutsche Einheit, das wird normalerweise auch bis heute in der Öffentlichkeit oft vergessen. In diesem Horizont war das der aufrechte Gang der Ostdeutschen in die deutsche Einheit.
Hat dann die AfD, die im Osten ja viele Wahlerfolge feiert, sogar recht mit ihrem Wahlslogan "Vollende die Wende"?
Sie hat natürlich Unrecht, weil sie vernachlässigt, dass die friedliche Revolution einen werteorientierte Revolution war, die was zu tun hatte mit Demokratie, die was mit Rechtsstaatlichkeit, der Gewaltenteilung, mit der Freiheit der Medien, die genau diese Leute ja immer wieder bis in den Bundestag hinein versuchen zurückzudrängen. Darin ähnlich mit den Regierungen, die wir in Ungarn oder in Polen erleben. Das heißt, diese Werte festzuhalten, das ist doch das Vermächtnis, für das wir heute einstehen. Und wenn ich etwa nur daran erinnere, dass wir als Sozialdemokraten damals gegründet sagten, wir wollen eine ökologisch orientierte soziale Demokratie. Und damals haben wir schon eben nicht nur von sozialer Demokratie, sondern diese ökologische Dimension mit dabei gehabt. Und das ist nach wie vor eine Herausforderung. Das heißt, es gibt auch Uneingelöstes aus dieser Revolution, für das wir uns heute einsetzen müssen. Und es braucht natürlich den Respekt. Und manchmal muss man sagen, nicht nur 1990 selbst, da auch danach, hat das Verhältnis von Dominanz und Respekt nicht immer hingehauen.
Einschätzung von Markus Meckel. Er hat als letzter Außenminister der DDR maßgeblich die deutsche Einheit vorbereitet. Und am Schluss unserer Sendung möchte ich noch einmal zu meiner Kollegin Claudia van Laak schalten, die heute für den Deutschlandfunk und die anderen Programme des Deutschlandradios von den Festlichkeiten in Berlin berichtet. Gerade eben war sie ja für uns am Brandenburger Tor. Jetzt ist sie zur Bernauer Straße gefahren. Frau van Laak, ich hoffe, Sie sind zugeschaltet. Warum zur Bernauer Straße?
Ja, die Bernauer Straße, die war natürlich ein Brennpunkt der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Straße war geteilt. West-Berlin auf der einen Seite, der Wedding, und Ost-Berlin, Hauptstadt der DDR, auf der anderen Seite. Und die Grenze, die verlief hier ja entlang der Häuserfront. Also viele dieser Bewohner der Grenzhäuser, die haben sich ja nach dem 13. August 61 entschlossen, spontan zu fliehen. Vielleicht hat der ein oder die andere diese Bilder noch vor Augen. Sie seilten sich aus den Fenstern ab in Richtung Westen. Sie stürzten in die Sprungtücher der Westberliner Feuerwehr. Und wenige Wochen nach dem Mauerbau, da wurden ja hier die Fenster und Türen vermauert, die Häuser später abgerissen. Dann ist der Ort hier wichtig, Bernauer Straße. Es wurden hier mindestens 9 Tunnel gegraben. Erfolgreiche Fluchten gab es, aber auch Tunnel, die verraten wurden von Spitzeln. Und mitten auf dem Todesstreifen, das ist von mir hier sehr gut einsehbar, stand die Versöhnungskirche. Durch den Mauerbau wurde die Gemeinde geteilt, die Kirche gesprengt. Und heute steht an dieser Stelle die Kapelle der Versöhnung. Und später dann, so gegen 11.30 Uhr, wird hier ein Gottesdienst stattfinden. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel wird dort sprechen.
Heute ist die Bernauer Straße ja der zentrale Ort für das Gedenken an die Mauer. Also nicht nur, wenn Angela Merkel dort spricht, sondern überhaupt für diejenigen, die noch nie dort waren. Wie muss man sich das vorstellen?
Also es steht dort noch ein vergleichsweise langes Stück der Mauer. Wir wissen ja, alle wollten nach 1989, 1990 so schnell wie möglich die Mauer weghaben. Hier steht noch so ein 70 Meter langes Stück. Und der Todesstreifen, der wurde rekonstruiert mit einem Wachturm. Es gibt eine Aussichtsplattform, die können die Besucherinnen und Besucher hochsteigen und von oben diesen Todesstreifen sich ansehen, wie er damals war. Und im S-Bahnhof hier gleich gegenüber erstreckt sich eine Ausstellung über Geisterbahnhöfe in Berlin. Auf jeden Fall ist das sehenswert hier für diejenigen, die es noch nicht kennen, und sehenswerter auf jeden Fall als der Checkpoint Charlie. Der ist nämlich inzwischen zum Disneyland geworden.
Und was für Programm läuft dort heute ab an der Bernauer Straße?
Also im Moment haben wir umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen. Ich stehe hier gerade an der Polizeiabsperrung. Seit gestern Abend, 22 Uhr, ist das gesamte Areal gesperrt für den Staatsbesuch. Ich sagte es, Angela Merkel wird da sein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist vor Ort mit den Staatspräsidenten aus Polen, aus Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Und gegen 10.30 Uhr wird es dann eine erste Veranstaltung geben mit Jugendlichen aus 8 europäischen Ländern.
Vielleicht noch eine Frage zum Mauergedenken. Neben der East Side Gallery ist das Stück Mauer an der Bernauer Straße ja so ziemlich das letzte Stück Mauer, das es in Berlin noch gibt. Gerät die Mauer bei den Berlinerinnen und Berlinern eigentlich zu sehr ins Vergessen?
Also ich habe den Eindruck, das hat sich wieder gedreht. Klar, alle wollten die Mauer weghaben, nicht nur die Ostberliner, auch die Westberliner. Das passierte dann sehr schnell. Es gab einzelne Stimmen, die gleich sagten, lasst bitte Stücke stehen, damit wir uns erinnern können. Mein Eindruck ist, das hat sich gedreht. Inzwischen, gerade hier die Bernauer Straße, da kommen Tausende, Hunderttausende aus Deutschland, aus der ganzen Welt, um sich hier diese Mauer anzusehen. Und ich glaube, das, was da geblieben ist, die East Side Gallery, auch ja ein Stück in der Nähe des Gropius-Baus, das wird besucht und dort wird auch gedacht.
Dankeschön an Claudia van Laak. Für uns heute am 30. Jahrestag des Mauerfalls unterwegs in Berlin und natürlich auch für die nachfolgenden aktuellen Sendungen. Wir halten Sie über die Shows, Würdigungen, Politiker, Besuche und so weiter auf dem Laufenden von unserem Ü-Wagen hier am Brandenburger Tor. Und außerdem gibt es in unserer DLF-App in der Audiothek heute jede Menge zu hören rund um 30 Jahre Mauerfall. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinem Gast in dieser Sendung bedanken, bei Markus Meckel, dem letzten Außenminister der DDR und Widerstandskämpfer. Vielen Dank, Herr Meckel. Außerdem bedanke ich mich beim Sendeteam hier am Ü-Wagen nahe des Brandenburger Tores. Zwischen Tiergarten und Holocaust-Mahnmal stehen wir. Freuen uns, dass wir an diesem 9. November von Berlin aus senden. Und das war das Wochenendjournal. Mein Name ist Ute Meier. Ich bedanke mich fürs Zuhören.
Schlag!